Hi und herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Jacobin Weekly, dem neuen Podcast von Jacobin. Mein Name ist Lauren Weilhorn, ich bin Chefredakteur des Magazins und ab heute auch Host von dem Podcast. Heute reden wir über ein sehr ernstes Thema und ein Thema, das ich ehrlich gesagt lieber nicht für die erste Folge gewählt hätte, aber wo aufgrund aktueller Entwicklungen wir leider keine andere Option sahen. Wir reden über den laufenden Krieg in Gaza, über dessen politische Konsequenzen in Israel und Palästina, aber auch und vor allem über das Klima hier in Deutschland, wo eine ehrliche Diskussion über den Krieg, über seine Hintergründe und über seine Folgen kaum möglich ist. Während in Gaza bereits über 30.000 Menschen gestorben sind, es ist zu befürchten, dass die Dunkelziffer noch viel höher liegt, wird in der Bundesrepublik vor allem darüber echauffiert, wenn Menschen dagegen protestieren. Demos werden verboten, Kongresse werden geschlossen und Menschen wie Yanis Varoufakis werden gar mit Einreiseverboten belegt. Mein Gast heute, um über diese Lage zu sprechen, ist der Berliner Journalist Hanno Hauenstein. Hanno war früher Journalist in Tel Aviv und war vor einer Woche wieder in Westjordanland, um das Agieren der israelischen Siedlerbewegungen dort zu beobachten. Gestern veröffentlichte er in der schweizerischen Wochenzeitung Die Worts einen Text mit dem Titel »Die Drecksarbeit der liberalen Mitte« über den deutschen Israel-Diskurs und den zunehmend autoritären Ton in der deutschen Debatte. Wir werden gleich mit ihm über die schrumpfenden Diskussionsräume für die Israel-Debatte in Deutschland sprechen und darüber, ob man diese Räume vielleicht wieder aufbrechen kann. Okay, wir sind wieder da mit dem Berliner Journalist Hanno Hauenstein. Hanno, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Hanno hat, wie gesagt, gestern einen Text in der Worts veröffentlicht über die deutsche Israel-Debatte, über die wir auch gleich sprechen wollen. Zuerst würden wir aber mit ihm darüber sprechen, über seine Reise nach Westjordanland vor ein, zwei Wochen und was er da gesehen und erlebt hat.
Ja, danke dir. Also ich war in der Westbank. Ich bin vor knapp einer Woche zurückgekommen und habe vor Ort verschiedene Orte besucht, um mir einfach ein Bild zu machen. Es war mir wichtig, es war das zweite Mal in den letzten 6, 7 Monaten, dass ich vor Ort war in Israel-Palästina. Und ich war eben an verschiedenen Orten in der Westbank und ich muss sagen, insgesamt hat das schon wirklich so alles übertroffen, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Mein persönlicher Bezug in die Region ist, ich kenne die israelische Gesellschaft besser als die palästinensische. Ich habe vor Ort in Tel Aviv lange gearbeitet als Journalist, aber ich war oft in der Westbank. Aber einfach so, dass das schiere Ausmaß an Zerstörung, an Unterdrückung und an wirklich Gewalt, die man sieht auf der Straße, das ist war für mich neu. So, also das, was so NGOs als Apartheid labeln, ist wirklich sehr schwer zu übersehen im Moment.
Neu im Sinne, weil du das erste Mal wirklich da warst oder weil die Qualität nochmal sich zugespitzt hat?
Nein, ich war öfters da vor Ort, aber genau, also die Qualität hat sich zugespitzt, die Regelmäßigkeit, mit der Siedlergewalt stattfindet und auch so dieses Gefühl von quasi Ermächtigung, Selbstermächtigung, mit der Siedler vorgehen. Also ich kann dir einfach mal so ein paar Eindrücke geben von vor Ort, wo ich war. Also ich war zum Beispiel hier, ich glaube, vielleicht die eindrücklichste Szenerie waren Dörfer südlich von Nablus, einer Stadt im Norden der Westbank, so Dörfer wie irgendwie Kusra und Kariot, wo Siedler einfach wirklich mehrere Häuser niedergebrannt haben, ziemlich zeitgleich zu der Zeit, wo ich vor Ort war. Also an jeder zweiten Straßenecke hat man so ausgebrannte Autos gesehen und vor Ort nennen die Leute das Pogrome. Und ich weiß nicht, also es war einfach sehr, sehr, man hat das wirklich gerochen. Es lag so in der Luft, die Art von Gewalt. Und eben so mehr oder weniger ungehindert von Seiten der israelischen Armee. Es gab Videos teilweise von NGOs, die zeigten die israelische Armee daneben stehen. Also es ist jetzt nicht, man hat nicht den Eindruck, dass es da wirklich eine Art von Rechenschaft gibt für diese Akte von Gewalt. Und ich war auch in Tulkarem, das ist eine Stadt, eine palästinensische Stadt, gar nicht so weit von Tel Aviv. Das ist auch einer der Orte, wo sozusagen die Gruppen, die sich selbst als Widerstandsgruppen bezeichnen, also die quasi palästinensischen Gruppen, die quasi gegen die israelische Armee kämpfen, am stärksten konzentriert sind, aber gleichzeitig auch der Ort, wo am meisten Zivilistinnen und Zivilisten getötet wurden in den letzten Monaten. Also das sind verhältnismäßig kleine Zahlen im Gegensatz zu Gaza. Das sind so, wahrscheinlich so um die 80, sagen Leute vor Ort. Aber es ist trotzdem, also man sieht, dass das Militär mit Drohnen vorgeht. Also man sieht die Zerstörung von Häusern mit Bulldozern und so. Und also wenn man das sieht vor Ort, hat man schon den Eindruck, das ist ein spiegelbildlich übersetzt sehr ähnlich wie das, was wir jetzt in den letzten Monaten auf Instagram und Social Media und so aus Gaza gesehen haben. Und gleichzeitig sieht man, dass es, also dass die Abwasserversorgung ist total desaströs ist. Man sieht auch die Folgen sozusagen dieser Definanzierung der UNRWA, des Hilfswerks durch Länder wie Deutschland und die USA. Also die Auswirkungen dessen, was in den letzten Monaten passiert ist, ist schon sehr, sehr klar. Und ich, also mein Eindruck war vor Ort auch durch zahlreiche Gespräche mit Leuten. Ich habe so mit Arbeitern gesprochen, die aus Gaza vertrieben waren, so Vertragsarbeiter, die in Israel gearbeitet hatten zur Zeit des 7. Oktober und jetzt irgendwie displaced waren in der Westbank, dass also so sehr irgendwie diese quasi fast 6 Jahrzehnte Besatzung der Westbank und Gazas das irgendwie geschafft haben, die palästinensische Bevölkerung irgendwie zu fragmentieren und also territorial und demografisch, sind die quasi Kämpfe und irgendwie die Realität, also die gelebte Realität der Leute vor Ort doch irgendwie sehr eng miteinander verbunden. Und das hat man gemerkt. Also da
also Menschen in Gaza und in Westbank.
Genau, also das ist eben dann, also das natürlich sind das zwei sehr unterschiedliche Kontexte dessen, was passiert, aber die Menschen denken sehr stark als eine Community und das spiegelt sich und die Gewalt ist ähnlich und die Art von, also natürlich in dem Ausmaß unterschiedlich, aber doch irgendwie sehr, da gibt es sehr viele sozusagen Berührungspunkte und verhältnismäßig dazu, also parallel dazu ist die Berichterstattung eben leider sehr, sehr, also nicht hinreichend. Das ja. Ist mein persönlicher Eindruck. Und,
kannst du vielleicht uns ein bisschen was sagen über die Berichterstattung und die Debatte darüber in Israel selbst? Du hast ja früher dort gearbeitet, meinst du, verfolgst da die Medien, die Gesellschaft. Wie wird die jetzige Gewalt in Westjordanland in Israel diskutiert?
Also die Gewalt im Westjordanland interessanterweise mehr als in Deutschland. Also das war schon, also ich meine, guck mal, es ist jetzt, die Berichterstattung seit dem 7. Oktober in Israel ist sehr tendenziös. Das ist so eine Sache, die man, glaube ich, die man jetzt generalisierend sagen kann. Es ist in dem Sinn auch ein Stück weit so doppelgängerhaft wie in Deutschland auf eine Art. Also auch in Deutschland ist die Berichterstattung tendenziös. Ich glaube, in Deutschland hat sie sich ein bisschen verbessert. Aber in Israel zum Beispiel hat man jetzt in den letzten 6 Monaten in den offiziellen großen Fernsehsendern, also außerhalb von Haaretz und von kleineren Veröffentlichungen wie 972, die unglaublich gute Arbeit leisten, hat man jetzt in den großen Fernsehsendern jetzt so gut wie gar keine Bilder aus Gaza gesehen. Also ich war im Dezember, war ich über eine Woche da und jetzt war ich da und ich versuche das sehr genau zu verfolgen und man sieht das da einfach nicht. Es ist kein Thema sozusagen. Es gibt dann diese rechtsgerichteten Fernsehsender, wo wirklich eine sehr zynische Sprache über Gaza normalisiert ist, wo teilweise auch Statements vorkommen, die 1:1 vor dem obersten Gerichtshof so quasi eingereicht werden könnten direkt. Also das ist menschenverachtende Sprechen hat sich ziemlich normalisiert. Da ist zum Beispiel in Channel 14 hat man so eine Anzeige, wo steht Mechablim, also Terroristen in Anführungszeichen und dahinter ist dann die Zahl der Menschen, die in Gaza gestorben sind. Also da wird dann gar nicht mehr differenziert. Zivilisten, Nicht-Zivilisten, Männer, Frauen, das ist einfach die komplette Zahl und als Terroristen gelabelt. Also solche Tendenzen gibt es und gleichzeitig gibt es, glaube ich, in der israelischen Gesellschaft so eine Art Grundliberalität, dass es dann doch ab und zu vorkommt, dass so Leute wie Gideon Levy und Amira Haas oder Hagash Hezaf, also so quasi intelligente Stimmen, die sehr kritisch sind und sehr seit vielen Jahren über die Besatzung berichten und sehr outspoken sind, dass die auch mal im Fernsehen sitzen können. Und insofern ist es interessant, dass es dann doch irgendwie, glaube ich, so eine Grundliberalität gibt, die in Deutschland immer noch mehr oder weniger fehlt. Also das, ich will nicht zu pauschalisierend klingen. Es gibt auch in Deutschland, wie gesagt, Veränderungen und auch hier wird es langsam ein bisschen besser. Aber es ist interessant, dass es dann doch irgendwie teilweise in Israel fast den Eindruck hat, dass es besser sozusagen als hier, weil eben Haaretz dann doch in der Regel auch ganz gute Arbeit macht. Aber genau, also was ich generell jetzt unabhängig von der medialen Berichterstattung so mitbekommen habe vor Ort, ist, dass es halt schon so ein Gefühl gibt von einer kollektiven Eingemeindung auf diesen Krieg. Also du an jeder Straßenecke hast du so hast du quasi so Banner, wo auf Hebräisch Sachen draufstehen wie zusammen werden wir siegen, wir werden siegen. Du hast diese quasi also so Botschaften, die sich quasi so ins Unterbewusstsein einbrennen, auch auf der Autobahn, wenn du fährst, steht das überall. Also das ist so ein Gefühl, dass die Zeit sozusagen beim 7. Oktober quasi wie eingefroren worden ist. Das ist das zentrale Event. Ist ja auch ein Stück weit verständlich. Es ist ein traumatisches Event für die israelische Gesellschaft. Und es gibt immer noch Hostages, die entführt sind und so. Aber gleichzeitig merkt man schon auch den wirklich eklatanten Mangel an Bewusstsein dessen, was in Gaza der Zivilbevölkerung angetan wird seit über einem halben Jahr.
Ja, kann man zum Beispiel herauslesen, was zumindest für die Mehrheit der Israelis, natürlich ist das keine monolithische Gesellschaft, was die Kriegsziele sind, weil ich habe den Eindruck, man liest oft in der deutschen Presse, wenn man das israelische Vorgehen verteidigen will, da heißt es ja, Israel ist immerhin die einzige Demokratie, da gibt es sehr diverse Meinungen zu dem Krieg, da wird offen gestritten, was ja stimmt, wie du sagst. Gleichzeitig sieht man die Meinungsumfragen an, steht eine gewaltige Mehrheit der israelischen Bevölkerung hinter dem Krieg, auch ungeachtet den großen Todesopfern. Kann man inzwischen herauslesen, auch mit Blick auf was du in Westjordanland erlebt hast, was die Kriegsziele dann sind?
Also man kann diese Frage so auf verschiedenen Ebenen beantworten. Man kann natürlich einerseits sagen, was sind die Kriegsziele dieser Regierung? Das ist ja klar. Also sie wollen Hamas vernichten, zerstören. Sie wollen angeblich die noch verbleibenden Hostages befreien, wobei, glaube ich, jetzt verschiedene Menschen, mit denen ich gesprochen habe, spiegeln alle dasselbe, es gibt ja auch einen großen Unmut in der israelischen Gesellschaft gegenüber Netanyahu, die sagen so, das ist ihm egal, das ist nicht sein Ziel. Das ist so die eine Ebene, also ich glaube, dass dieses Ziel nach wie vor, wird ja auch nach außen hin so formuliert. Aber ich kann, ehrlich gesagt, es ist für mich schwierig, diese Frage wirklich ernsthaft zu beantworten, weil ich glaube nicht, dass dieses Ziel realistisch ist. Ich glaube nicht, dass es erreichbar ist. Ich glaube, im Endeffekt geht es um eine Art von militärischer Beantwortung von diesem massiven Scheitern des israelischen Sicherheitsapparats vom 7. Oktober, das irgendwie abzusehen, darauf zu antworten, das wirklich einzufangen. Und es scheint einfach wie so eine Art unsortierte Antwort darauf, auf mich. Also ich glaube, dass man kann natürlich jetzt sagen, es geht um Territorium, es geht um vielleicht den Versuch von militärischer Kontrolle von Gaza, da irgendwie eine Art von, also Gaza zu so einer Art zweiten Westbank jetzt zu machen, das sagen viele Sicherheitsexperten, aber da kann ich dir keine genaue Antwort drauf geben, was genau taktisch das exakte Ziel der Israels ist jetzt, wie sie mit Gaza verfahren wollen, da gibt es verschiedene Theorien dazu, aber da würde ich jetzt ungern spekulieren wollen. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass die Siedlerbewegung Einfluss hat in dieser Regierung. Die Siedler wollen Gush Katif sozusagen, also diesen Gaza-Siedlerblock neu errichten. Ob das wirklich realistisch ist, ich persönlich glaube nicht, dass es dafür in der israelischen Bevölkerung wirklich Rückhalt gibt. Aber was das israelische Militär macht, in Gaza, also de facto Zerstörung, Menschen in kleine territoriale Pockets drängen, ist eigentlich eine auf sozusagen auf Steroiden und auf einem sehr, also jetzt irgendwie extrem schnell und extrem zerstörerisch, eigentlich eine ähnliche Entwicklung wie das, was wir in der Westbank seit 60 Jahren fast sehen, nur eben quasi slow walked, also in einer sehr langsamen, ja.
Und vielleicht noch eine letzte Frage zu der öffentlichen Stimmung in Israel, weil man liest immer wieder in der deutschen Presse, aber auch nicht nur, du hast es auch selber gerade gesagt, es gibt eine große Unzufriedenheit mit Netanyahu. Viele spekulieren, dass er diesen Krieg auch so führt, wie er ihn führt, um quasi den eigenen Arsch zu retten. Sollte es aber zu Neuwahlen kommen in Israel, irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist, siehst du Anzeichen, dass da eine weniger rechtsgerichtete Regierung an die Macht kommen könnte, als die, die jetzt schon da ist?
Ja, also klar, die Frage ist nur so ein bisschen, was heißt rechts und links im israelischen Kontext? Also das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Heißt das, dass, ich meine, Leute wie Benny Gantz, Yair Lapid, die sogenannte Opposition hat in den letzten Monaten mehrfach verlautbart, dass sie den Krieg nicht großartig anders führen würden. Also sie haben ähnliche Ziele und haben den Krieg jetzt nicht prinzipiell delegitimiert und glaube ich, haben auch jetzt nicht unbedingt in sozusagen sich für einen palästinensischen Staat ausgesprochen oder so. Also die Frage sozusagen, inwieweit die Opposition, also wenn du fragst sozusagen, kann das eine weniger rechte Regierung sein? Klar, natürlich. Also es kann sein, dass eine Regierung gebildet wird ohne diese Hardliner, faschistoiden Charaktere wie Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir und so. Das ist vorstellbar, dass es eine liberalere Koalition gäbe, aber die Frage, ob diese Koalition wirklich die sozusagen die zentrale Frage dieses Konflikts adressiert, die Besatzung, die Apartheid in der Westbank, diese Punkte, ist offen und ich würde eher daran zweifeln. Also so das, was man jetzt so gesehen hat, zum Beispiel in den Protesten vor dem Krieg, die ja sozusagen bis 7. Oktober gab es ja Proteste gegen Netanyahu, die großen Straßenproteste in Israel, die ja interessanterweise in Deutschland, wie du auch schon so ein bisschen sagtest, oft quasi genommen werden als Indiz für die demokratische Vielfalt innerhalb Israels. Und ja, das stimmt, diese Proteste waren total wichtig. Also es ist ein Schub von Politisierung und gleichzeitig haben diese Proteste bis auf jetzt eine relativ kleine Minderheit, dieser Anti-Besatzungsblock, relativ wenig einfach die Fragen adressiert, dieser sich immer weiter zuspitzenden Siedlergewalt, der bis zu 700.000 Siedler, die vor Ort in der Westbank leben und immer normalisiertere Straßensysteme ausbauen von Israel in die Westbank und das Ganze quasi immer unumgehbarer machen, sozusagen. Also diese Tendenzen waren nicht Teil dieser Bewegung und viele der Leute, die in 2023 gesagt haben, wir werden für Netanyahu den Kriegsdienst verweigern, waren die gleichen Leute, die sozusagen die Jets über Gaza geflogen haben, nachdem der Krieg anfing. Also sozusagen, da ist so ein bisschen der neuralgische Punkt in der Frage, so was ist rechts und links in diesem Kontext?
Ja, lass uns vielleicht auch damit auf die deutsche Debatte schauen, weil du hast es schon gesagt, ich habe es auch schon gesagt, man hat oft das Gefühl, seit dem 7. Oktober, also eigentlich auch davor, wenn man zum Beispiel die Protestbewegung anschaut oder die Berichterstattung darüber, dass es aber einen sehr engen Blick auf die israelische Gesellschaft gibt in der deutschen Öffentlichkeit, wo auch die Korridore, die Debattenkorridor, was man überhaupt sagen kann, sehr eng ist. Das ist jetzt nochmal seit dem 7. Oktober viel drastischer geworden, sagen wir so. Und du hattest gestern in der WOZ den vorhin erwähnten Artikel geschrieben, dass die liberale Mitte Also die deutsche liberale Mitte macht somit die Drecksarbeit für rechts außen, und zwar freiwillig. Sei es in Form eines selektiven Kampfes gegen importierten Antisemitismus, durch die Kopplung von Einbürgerungs-, Aufenthalts- und Zugehörigkeitsgarantie in ein Bekenntnis zur deutschen Staatsräson. Also du argumentierst quasi, dass die autoritären Maßnahmen, die wir eigentlich mit einer rechten Regierung assoziieren würden, jetzt im Namen des Anti-Antisemitismus von einer liberalen Regierung durchgeführt werden. Mhm. Und findest du, weil ich meine, wir sehen eine sehr ähnliche Dynamik, das hatten wir vorhin besprochen, bevor wir aufgenommen haben, jetzt mit der Räumung der Protestcamps an amerikanischen Universitäten, wo eine liberale Regierung autoritäre Maßnahmen quasi einleitet und gleichzeitig den Menschen erzählt, ihr müsst aber uns wählen, weil sonst kommt halt ein Faschist, Donald Trump, an die Macht. Obwohl man gerade administrativ Blaupausen für genau eine solche Regierung schafft. Findest du, dass die Stimmung in Deutschland jetzt verglichen mit früheren Kriegen in Israel-Palästina jetzt nochmal schlimmer geworden ist oder das Korridor noch enger geworden ist?
Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, dass sozusagen, ich meine, das Sprechen über Israel-Palästina in Deutschland ist ja, hat ja oft eine Art von so Stellvertreter-Dimension oder Funktion. Also es geht oft so ein bisschen um eigentlich andere Fragen. Und in der Vielzahl der Fälle, also ich spreche jetzt nicht über die Medien sozusagen, sondern über die politische Vereinnahmung dieses Themas durch entweder, weiß nicht, politische Vertreter, Vertreterinnen oder Institutionen. In der Vielzahl der Fälle hat man eigentlich das Gefühl, die haben wirklich keine Ahnung, was vor Ort passiert. Also die haben sich relativ wenig mit der Geschichte oder der politischen Realität in Palästina oder in Israel auseinandergesetzt. Sondern es geht eigentlich um die Frage sozusagen, wie positioniert man sich in Deutschland im Sinne der historischen Verantwortung? Welche Arten des Sprechens oder welche Arten der Identität und der Zugehörigkeit sieht man als irgendwie zulässig oder quasi wer darf sprechen, wer darf auf eine Art und Weise Verbindungslinien ziehen, zum Beispiel zwischen der Historie des Holocaust oder der Historie des Kolonialismus. Das sind alles so Fragen, glaube ich, die eigentlich den Kern dieser ganzen Diskussionen bilden. Und wenn du, also jetzt um konkret auf deine Frage zurückzukommen, dass ich glaube schon, dass sich das verändert hat, weil diese, also die Funktion, also das, was man in Deutschland so gern als Staatsräson bezeichnet, was ja eigentlich auch so ein bisschen so ein empty signifier ist, weil man nicht wirklich genau weiß, was es eigentlich bedeutet. Also es bedeutet irgendwie Solidarität mit Israel abgeleitet aus der historischen Verantwortung. Und ich glaube, das ist ja sozusagen 2008 in der Knesset formuliert worden von Angela Merkel. Und ich glaube schon, dass man in den letzten Jahren gemerkt hat, dass diese Idee, dass sozusagen Israel wie so eine Art Happy Ending ist für die eigene Geschichte. Also sozusagen, ich persönlich finde ja, es ist sehr wichtig, auch als Deutscher, ich bin nicht jüdisch, ich finde diese historische Verantwortung sehr zentral, auch in meinem eigenen Schreiben und Denken. Ich will nicht sagen, man sollte das irgendwie jetzt wegschieben oder so, ne? Aber ich glaube, diese Übersprungshandlung, dann quasi Israel als wie so eine Art quasi Pacifier zu idealisieren, ist sehr gefährlich. Und ich glaube, dass das in den letzten Jahren immer stärker geworden ist. Also, dass da im Vergleich zu 2014 gibt es da einfach eine viel größere sozusagen Normalisierung von Denken und Sprechen, wo quasi der Rekurs auf die historische Verantwortung dient irgendwie nicht mehr als sozusagen als Skepsis gegenüber von so einem neuen deutschen Nationalgefühl, sondern es ist, also man hat eher das Gefühl, es ist so, also die Diskussionen um Israel-Palästina dienen dazu, irgendwie bestimmte politische Sichtweisen auszugrenzen oder auch Minderheiten auszugrenzen. Also zu sagen, so solange ihr irgendwie die hier nach Deutschland kommt, euch nicht mit unserem Verständnis von Geschichte, ergo Israel, irgendwie auseinandersetzt und zustimmt, habt ihr eigentlich kein Bleiberecht, habt ihr auch euer Zugehörigkeitsrecht verspielt. Ich meine, ich pauschalisiere jetzt ein bisschen, ne? Aber so, also wenn man sich jetzt die Steinmeier-Rede anguckt von Ende letzten Jahres oder die Rede von Robert Habeck, wo irgendwie dann doch, also Reden, die preisgekrönt wurden, und in denen relativ klar formuliert wird, dass Araber und Muslime in Deutschland sich sozusagen zu bestimmten Haltungen bekennen müssen, um hier wirklich anerkannt zu werden als Teil der Gesellschaft, finde ich schon, das ist schon eine recht merkwürdige Entwicklung. Und dazu kommt natürlich, dass Antisemitismus ein umstrittener Begriff ist. Also es ist, ich finde es sehr wichtig, dass wir in Deutschland gerade, also mit der antisemitischen Geschichte und dem Genozid an Jüdinnen und Juden in des Holocaust, dass wir dann klarsichtig sind und sehr klar sind. Aber es ist klar, dass das ist nicht erst seit dem 7. Oktober so, das ist seit mehreren Jahren so, dass Kritik an Israel, in Israel selbst, in Palästina, aber auch an anderen Orten der Welt immer wieder sozusagen politisch, also dass sie antisemitisch genannt wird, und so, um zu versuchen, sie zu delegitimieren. Also ich kann dir ein Beispiel geben, dass die Union of Agricultural Work Committees, das ist eine palästinensische NGO, mit der ich unterwegs war in der Westbank jetzt vorletzte Woche, das ist eine von den 6 NGOs, die von Israel als antisemitische Terrororganisation gebrandmarkt wurde. Deutschland hat sie trotzdem weiterhin, es war 2021, Deutschland hat sie trotzdem weiterhin bezahlt. Und nach dem 7. Oktober hat es die Zahlung jetzt eingestellt. Also ich glaube, das ist so, da ist einfach so ein Gefühl von, das ist alles gerade sehr fragil und sehr angreifbar. Und ich meine, wenn wir jetzt die letzten 6 Monate angucken, sehen wir ja, dass diese Vorwürfe von Antisemitismus sich nicht auf Palästinenser beschränken. Es trifft immer wieder Leute wie Nancy Fraser, Naomi Klein. Also es trifft alle möglichen Mascha Gessen. Es trifft Menschen, die selber entweder jüdisch sind oder teils sogar Holocaust-Geschichte haben. Also es führt zu so grotesken, komischen Situationen, die, glaube ich, international auch gar nicht mehr wirklich verstanden werden und hier in Deutschland sich immer weiter normalisieren. Insofern, ja, ich glaube schon, dass es... Ja,
beziehungsweise, ich glaube, also, ich meine, als jemand, der nicht in Deutschland aufgewachsen ist, natürlich ist mir die Kluft zwischen der deutschen Debatte und der internationalen Debatte deutlich und auch spürbar. Gleichzeitig glaube ich, der Hauptunterschied ist nicht, dass es nicht ähnliche Diskurse in anderen Ländern gibt. Ich meine, in den USA hast du genauso einen Diskurs. Es gibt aber halt viel mehr kritische Gegenstimmen. Ich glaube, das ist, was mich seit dem 7. Oktober so stark auffällt. Ich meine, man kriegt die Diskurse, die man erwartet, die man auch in allen anderen europäischen Ländern bekommt. Aber es gibt nicht eine kritische Gegenöffentlichkeit, die dagegen hält. Und es gibt, finde ich, was mich am meisten überrascht oder vielleicht was am meisten Deutschland nochmal besonders macht, ist, dass in einer Situation, wo laut Umfragen eine Mehrheit der Bevölkerung das Kriegsvorgehen oder das ist die israelische Offensive in Frage stellt und kritisch sieht, dass kein politischer Akteur, auch nicht mal aus reinem Opportunismus, bereit ist, diese Kluft aufzugreifen und daraus Kapital zu schlagen. Ne? Also von Strafrechts bis Straflinks, da traut sich keiner, beziehungsweise die straffen Rechten stehen stark auf der Seite Israels, auch wenn es vielleicht nur vorgegaukelt ist. Und die Linken, die das kritisieren, tun es auf eine Art und Weise, die so sanft ist und so leise, die es kaum registrierbar ist. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu den USA zum Beispiel.
Das stimmt. Und die Rechte in den USA, also es ist ja interessant, dass jetzt sozusagen in Columbia die Proud Boys diejenigen waren, die die Israel-Flaggen schwenken vor dem Campus und versuchen, irgendwie reinzukommen. Also das ist so sozusagen die Leute, die wo am klarsten ist, dass sie an, also die ein paar Monate vorher "They will not replace us" rufen. Also weißt du, die antisemitische Verschwörungstheorien offen verbreiten und hier, also man hat das Gefühl, dass dass diese Tendenz, also diese Tendenz von jetzt auf Deutschland bezogen, der Staatsräson, aber ich glaube, wenn man das jetzt weiterdenken möchte, irgendwie Israel als so eine Art, weiß ich nicht, also Idee von westlicher, also Identität oder so, also dass diese Überhöhung von Israel als Repräsentant für irgendwas anderes, dass das schon, also das es hilft Rechten weltweit, es hilft Leuten wie Trump, es hilft Leuten wie Viktor Orban und Giorgia Meloni und es hilft eben hierzulande der AfD total stark. Also es ist so, es ist sehr einfach, wenn sozusagen in den politischen Feuilletons in Deutschland also die absurdesten Diskurse geführt werden über den Postkolonialismus, also dann ist es natürlich recht leicht für die AfD zu sagen, ja, diese Gefahr besteht und deswegen wollen wir jetzt, dass das alles definanziert wird. So, also ich habe schon das Gefühl, da gibt es wirklich einen großen Mangel an Vorsicht und Klarsichtigkeit gegenüber der Art und Weise, wie stark das den Rechten in die Hände spielt. Also sowohl ihren eigenen Antisemitismus zu verstecken, aber eben auch zu sagen, wir machen jetzt, also wir haben wirklich Gründe für unsere Vorstellung von Migrationspolitik gegen Migranten.
Ja, es normalisiert und legitimiert ein Diskurs, der vor wenigen Jahren undenkbar war. Mhm. Und genau, wie du meintest, funktioniert auch als ein trojanisches Pferd, denke ich, für die Ultrarechten. Nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern. Aber das ist vielleicht auch eine neue Entwicklung, eine neue Qualität, ist eine fast, nicht komplett, aber eine wachsende Unterstützung für Israel seitens der Rechten, auch durchaus von Antisemiten, weil immerhin ist Israel dann ein jüdischer Staat woanders und nicht hier bei uns sozusagen. Ich glaube, das passt viel besser in das Weltbild von vielen Rechten, als vor 30, 40 Jahren denkbar gewesen wäre. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf das, was du vorhin gesagt hast über das neue deutsche Nationalgefühl. Das hast du ja auch in der WOTS geschrieben. Das finde ich sehr interessant, weil es erinnerte mich auch an einen längeren Text, den wir letztes Jahr in Jacobin veröffentlicht haben von Wolfgang Streeck. Ein durchaus kontroverser Text, wo er aber den Begriff des Westernismus prägte und beschreibt, da bezieht er sich auf die USA, aber er beschreibt quasi die Idealisierung der USA und des Westens in Teilen der deutschen Mittelschicht und in der deutschen politischen Elite als quasi Ersatznationalismus. So. Mhm. Man kann nicht mehr aus guten Gründen, aus guten historischen Gründen, ist es nicht mehr akzeptabel, deutschnational oder patriotisch zu sein. Ne? Und dass diese Fixierung auf den Westen und westliche Werte oft als so ein Ersatz dient, auch durchaus psychologisch. Und ich habe so das Gefühl, dass spätestens seit dem 7., also bereits mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine, aber jetzt auch nach dem 7. Oktober, nach dem Anschlag der Hamas oder Angriff der Hamas, dass diese laut vorgetragene Solidarität mit anderen westlichen Ländern, dass da durchaus, da ist was dran, was du sagst, dass das quasi so ein Ersatznationalgefühl inzwischen geworden ist. Ja. Was aber, glaube ich, und das finde ich ist das Interessantere, oder das Interessante daran ist, dass es gegebenenfalls auch gegen den geopolitischen Interessen der Bundesrepublik agiert, ne? Dass man sich da gegebenenfalls vielleicht in Konflikte reinziehen lässt, die nicht gewinnbar sind, oder auch wenn sie gewinnbar sind, nur zu sehr hohen Kosten, und zum Beispiel jetzt, wenn wir Gaza anschauen, die Bundesregierung viel mehr als zum Beispiel die USA, die zumindest im Hintergrund versucht, da Netanyahu auszubremsen, unterstützt ein Vorgehen, das das Potenzial hat, einen Flächenbrand in der Region auszulösen, was wirklich nicht in den außenpolitischen Interessen Deutschlands sein kann oder Europas.
Ja.
Aber wo Ideologie sozusagen plötzlich eine treibende Rolle spielt.
Ja, und das ist natürlich, es ist auch, also ich finde es interessant, was du sagst zu Wolfgang Streeck und der Frage des Ersatznationalismus, aber um kurz da irgendwie drauf einzugehen, klar, das ist auch so schwer nachzuvollziehen, dass sozusagen, ich meine, Deutschland war ein großes Geberland für palästinensische Projekte vor Ort, die versuchen da so ein Stück weit eine Art von stabilisierende Kraft zu sein und auch den NGOs eben Unterstützung zu bieten. Und gleichzeitig gibt es diese Carte Blanche-Politik irgendwie jetzt einfach, sorry, also um es jetzt mal banal zu sagen, alles kaputt zu machen. Also es ist wieder nicht irgendwie den eigenen Intentionen und das ist wirklich, man hat das Gefühl, es ist eine sehr erratische Form der politischen Herangehensweise, also ohne wirklich eine konsistente Idee von was will man da eigentlich langfristig anstellen, gerade mit dieser Regierung und warum, wenn, also sagen wir mal, Deutschland nimmt als Ergebnis seiner historischen Verantwortung Solidarität mit Israel. Okay, sagen wir mal, wir gucken da jetzt nicht so kritisch drauf, wie wir das jetzt gerade machen. Warum heißt denn diese Solidarität mit Israel nicht, wir stellen uns solidarisch mit der israelischen Zivilgesellschaft, wir stellen uns solidarisch mit den Opfern des Attentats vom 7. Oktober. Das sind ja alles sozusagen Dinge, die man machen könnte. Was Deutschland entschieden hat, ist, wir machen eins zu eins, was die israelische Regierung, in der teilweise faschistoide Charaktere drin sitzen, und Netanyahu, der wirklich nicht jetzt bekannt ist als jemand, der aus hehren Motiven handelt. Wir stellen uns mit denen solidarisch und uneingeschränkte Solidarität. Ich meine, Annalena Baerbock äußert sich inzwischen kritischer. Klar, es hat sich ein bisschen verändert. Nach dem Nicaragua-Verfahren ist auch die Frage der Waffenexporte, hat sich auch verändert. Die UNRWA-Finanzierung ist wieder aufgenommen worden. Aber das, die ersten 5 bis 6 Monate waren desaströs. Und ich verstehe nicht sozusagen, wie das sein kann, dass es überhaupt keine kritische Diskussion darüber gibt, was diese Solidarität eigentlich konkret bedeutet. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite, ja, was du jetzt zu Ersatznationalismus gesagt hast, ich habe diesen Text jetzt leider nicht gelesen, aber ich stimme dir zu. Also klar, es ist, es gibt da eine große, große Projektion auf Israel und glaube ich auch, ich glaube, es hat viel mit Psychologie zu tun und so ein bisschen das, was an den Antideutschen vielleicht sympathisch war irgendwann mal, dass sie ja eigentlich die Idee von neuem deutschen Nationalismus unterwandern und bekämpfen wollten, hat sich jetzt, also die Antideutschen sind quasi deutsch geworden. Wahrscheinlich waren sie immer sehr deutsch, aber es ist so, es ist irgendwie, man hat das Gefühl, dass dieses kritische Verhältnis zu einem deutschen Nationalismus, für den Israel einfach inzwischen ein fester Kernbestandteil zu sein scheint, dass das weg ist, dass es nicht mehr darum geht, das zu unterlaufen oder so, sondern dass es einfach nur noch eine Art von institutionell geförderter Happy-Ending-Politik ist, in der Israel eben so eine Art von Funktion einnimmt, die nicht mehr wirklich kritisch hinterfragt wird und die im Endeffekt weder also die jüdischen Menschen vor Ort nicht sicherer macht, die israelischen Menschen nicht wirklich hilft, wenn man sich etwas näher auseinandersetzt mit der israelischen Gesellschaft, glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie zu deren, in Anführungszeichen, Sicherheit beitragen wird. Und die natürlich extrem menschenverachtend und rassistisch ist gegenüber palästinensischen Menschen.
Ja. Vielleicht noch zum Abschluss. Weil, ich meine, wir haben jetzt schon viele Themen angerissen. Es gäbe auch eigentlich noch viele weitere Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde, aber wir wollen nicht allzu lang machen. Du hast am Anfang ein paar Mal gesagt, du findest, dass die Berichterstattung in Deutschland sich ändert, dass die Tonlage vielleicht etwas andere geworden ist. Mich würde interessieren, zum einen, woran du das festmachst, in welche, also wo siehst du die Diskussionskultur über den Gaza-Krieg sich hinentwickelt in Deutschland, aber auch damit verbunden. Ich hatte ja vorhin angesprochen, diese große Kluft zwischen der offiziellen Diskurs oder der offiziellen Rhetorik in Deutschland und was Meinungsumfragen hergeben, wie die Bevölkerung eigentlich dazu steht. Und trotzdem gibt es nicht so viel Gegenöffentlichkeit. Also es gab den dann letztendlich verbotenen Palästinenkongress. Es gibt durchaus immer wieder Demonstrationen in Deutschland, vielleicht auch nicht immer mit den klügsten oder strategisch klügsten Parolen. Aber insgesamt, wenn wir das vergleichen mit den Debatten in anderen Ländern oder auch die Mobilisierung in anderen Ländern, ist in Deutschland einfach nicht so viel von von dieser Debatte zu spüren oder von diesem Konflikt. Glaubst du, das kann sich noch drehen oder dreht sich dies gerade?
Gut, ich meine, man sagt immer so ein bisschen, die Prognose ist so die, quasi seriöseste journalistische Form. Ich kann natürlich nicht wirklich voraussehen, wie. Also
Aber du
ich
meintest, du
persönlich.
siehst ja schon Veränderungen, ne? Also das
Ja.
würde mich vielleicht interessieren.
Man sieht schon Veränderungen in den letzten Wochen und Monaten. Ich meine, es sind so zwei parallele Entwicklungen, sehe ich. Einerseits sieht man zum Beispiel, ich meine, ich habe 2021 du erinnerst dich vielleicht an Nimel Hassan, die talentierte Journalistin, die eine Quark-Sendung moderieren sollte und dann durch so eine
Ah ja.
Springer-Kampagne gecancelt wurde und von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich hatte damals einen Text veröffentlicht von ihr in der Berliner Zeitung, das hieß, die Überschrift lautete: Ich bin Palästinenserin, deal with it. Wo sie quasi ihre eigene Position erklärt und nach diesem ganzen Medien-Bullshit mal quasi feststellt, warum sie eigentlich spricht, wie sie spricht und warum sie sich dafür auch nicht entschuldigt. Und das war damals ziemlich einzigartig, im Sinne von, also ich hatte sowas vorher noch nicht so wirklich gelesen im deutschen Kontext, deutschsprachigen Kontext. Und ich finde, das hat sich zum Beispiel verändert. Also in den letzten 6 Monaten hat man sehr viel mehr palästinensische Stimmen in der Öffentlichkeit. Natürlich auf Social Media und Instagram und so weiter, aber auch, es gab auch dieses Zeit-Magazin, diese Story, wo Palästinenserinnen, Palästinenser zu Wort gekommen sind. Also es gibt sehr viel mehr Stimmen, wahrscheinlich in den letzten 6 Monaten als in den letzten 10 Jahren, würde ich jetzt mal so frei raus behaupten. Gleichzeitig gab es so viele peinliche und auch wirklich unseriöse Fälle von falscher oder tendenziöser oder ungewichteter Berichterstattung. Also, dass auf den Konflikt und den Krieg selbst bezogen, dass zum Beispiel einfach Dinge, dass Statistiken des israelischen Militärs übernommen werden, dass die dargestellt werden ohne eine kritische Einbettung, dass gesagt wird, dass im Berliner Fenster also Headlines aus der Welt zitiert werden, wo von 9.000 getöteten Terroristen die Rede ist. Das war, glaube ich, im Dezember oder ich bin gar nicht mehr wann genau, aber die Zahl 9.000 bezog sich einfach auf die Toten, also diejenigen Toten in Gaza, die nicht Frauen und Kinder sind. Also anzunehmen, dass alle Männer gleichzeitig gleich Terroristen sind, das ist natürlich extrem fahrlässig. Und was mich am meisten schockiert, ist, dass es keine Diskussionen auslöst. Also, dass es nicht jetzt irgendwie einen Aufschrei gibt innerhalb von einer journalistischen Community, die sagt so, what the fuck? Also, was passiert hier? Warum sprechen wir darüber nicht in allen möglichen kritischen Formaten? Hat man parallel auch gesehen. Und dann im Januar, Februar fing es an, dass mehrere, also im Spiegel, auch in der Taz, in mehreren Publikationen dann doch mehr kritische Stimmen langsam hörbar wurden. Und das, finde ich, hat man jetzt regelmäßiger. Also man sieht, man liest öfter auch kritischere Texte. Insofern ist das Ganze ein bisschen balancierter. Aber insgesamt, glaube ich, weiß ich nicht, wann dieser Krieg vorbei sein wird. Das ist natürlich auch schwer zu sagen. Aber ich glaube, so ein Umdenken, wie du sagst, das müsste eigentlich einhergehen mit auch so einer Anerkennung von, also die Frage ist, wie findet das statt? Ich glaube, man müsste so eine Anerkennung von Verantwortung auch einfordern und sagen so, okay, da ist sehr viel schief gelaufen. Ich würde gerne mal einen Bericht lesen, wo statistisch aufgearbeitet wird, wie viele Opeds es gab zu Israel-Palästina von Palästinensern und wie viele von Deutschen und von jüdischen Menschen und wer hat was gesagt. Und also das einfach mal wirklich, es gab solche Recherchen ja von Seiten von The Intercept mit Bezug auf die New York Times. Und man hat einfach so viele Sachen gesehen in Deutschland in den letzten Monaten, dass das jetzt, also ich habe vor ein paar Wochen im Kontext des Palästina-Kongresses einen Text gelesen, wo wieder von den, ich weiß nicht, ob die Zahl 40 genannt wurde, aber wo von den jetzt, das ist jetzt ein starkes Bild, Triggerwarnung, aber wo von den jetzt geköpften Babys am 7. Oktober die Rede war. Das ist längst entkräftet, dass das passiert ist. Und ich sage nicht, dass der 7. Oktober nicht eine historische Zäsur war und schlimm. Also es war natürlich ein Massaker und ein terroristischer Akt.
Kriegsverbrechen, klar.
Ja, ja. Kriegsverbrechen. Aber trotzdem ist es doch klar, dass das israelische Militär Dinge verbreitet hat, um sozusagen Gefühle von Ekel und einer gewissen, also direkten Unmittelbarkeit zu erzeugen, die relativ schnell entkräftet wurden von seriösen Zeitungen. Und dass das nach wie vor hier irgendwie immer wieder auftaucht im deutschen Medienkontext, ist schon eklatant. Das finde ich schon krass, dass das immer noch passiert. Aber es müsste ja sowas geben wie eigentlich so eine, also redaktionelle Prüfung von so Inhalten. Das ist schon interessant, ja.
Ja, insgesamt, also ich finde es beeindruckend in einem negativen Sinne, wie lange es gedauert hat, bis das deutsche Medienestablishment in der Lage war, also kritische Fragen zu stellen. Nicht, dass es immer wieder, natürlich gab es immer wieder vereinzelt kritische Stimmen, kritische Beiträge, kritische Texte, aber dass es so lange dauerte, bis dass man anfing in Frage zu stellen, ob diese Kriegsführung wirklich verhältnismäßig war. Also ich finde, es müsste einen auch Sorgen machen für die Zukunft, weil es geht jetzt noch um ums Ausland, aber es zeigte auch, wie gehörig sozusagen ein Großteil der deutschen Medien sind insgesamt, wie sehr sie den Autoritäten nachhorchen. Und das ist natürlich das Gegenteil von der Aufgabe einer kritischen Öffentlichkeit. Und in Zeiten von Rechtsruck und steigendem allen möglichen Nationalismen natürlich kein besonders gutes Zeichen für die Gesundheit unserer Medien.
Das glaube ich auch. Ich meine, und wenn ich das noch kurz sagen kann, ich meine, wir haben mehr über jetzt Israel-Palästina selbst gesprochen, über Gaza und so, aber was natürlich parallel, also was ich habe ja eigentlich kaum über jetzt Gaza gesprochen in meinem Text gestern. Ich habe mehr über die Art gesprochen, wie das die deutsche Innenpolitik beeinflusst. Und ich meine, der Kulturbetrieb, der Wissenschaftsbetrieb ist so in so einer Schieflage. Alle haben Angst, sozusagen das Falsche zu sagen. Institutionen prüfen erstmal quasi Stasi-mäßig die Instagram-Accounts jedes Kulturarbeiters, jeder Kulturarbeiterin, Künstlerin, die sie einladen oder nicht einladen. Und quasi, das ist schon eine Situation, wo ich auch denke, da ist viel Verantwortung verspielt worden. Ich habe oft das Gefühl, dass so diese jetzt bei der Berlinale zum Beispiel, dass sich da eigentlich jetzt nicht nur Springer-Medien, sondern auch andere Medien auf eine Art und Weise an so einer Skandalisierungslogik beteiligen, weil sie halt Klicks bringt, die ich für ziemlich fahrlässig halte. Und das ist sozusagen der andere Teil dieser ganzen Thematik, inwieweit das jetzt hier so eine autoritäre Stimmung befeuert innerhalb Deutschlands, wo man fragen muss, was inwieweit können Leute eigentlich sprechen und wer kann sprechen und wie können sie Dinge adressieren.
Ja, absolut. Gut, ich glaube, wir können es dabei belassen. Das war ein super Schlusspunkt. Vielen Dank nochmal, Hanno, für deine Zeit und bin sehr gespannt, was du in den kommenden Wochen und Monaten noch zu der Israel-Debatte in Deutschland schreiben wirst.
Danke dir. Danke dir.
Das war's für heute. Ich hoffe, das Gespräch war für euch interessant und vielen Dank fürs Zuhören. Bei Jacobin Weekly werde ich ab jetzt jeden Freitag einen Gast aus unserer erweiterten Jacobin-Familie begrüßen, wie über ein aktuelles Thema zu sprechen. Damit noch mehr Menschen diesen Podcast sehen, gebt uns bitte ein Like, viele Sterne in der Bewertung oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Das alles kostet nichts, aber hilft unsere Sache ungemein. Wenn du selber einen Gast vorschlagen möchtest, kannst du uns gerne bei Spotify, YouTube oder über Social Media einen Kommentar schicken. Und wenn du mehr Podcasts und andere Inhalte von Jacobin sehen oder hören möchtest, tust du das am besten, indem du unser Printmagazin abonnierst. Denn nur das gibt uns die Ressourcen, damit wir all das Zusätzliche kostenlos zur Verfügung stellen können. Einfach dem Link in der Description folgen oder im Browser eingeben www.jacobin.de/abo. Bis nächste Woche.